Guten Morgen, Church. Hey, gut, dass ihr trotz Zeitumstellung da seid. Gut, dass ihr nicht verschlafen habt. Das könnte passieren. Mal schauen, wer auf die Elfi ins Kino kommt. Heute starten wir eine neue Serie und vielleicht können wir gerade ein Slide bringen. Die heisst Ich und meine grosse Klappe. Ich und meine grosse Klappe. Und einige von euch sind vielleicht so eine Klappe, wie die hier. Vielleicht ein paar von euch haben grössere Klappen als die. Ein paar von euch haben vielleicht eine kleinere als die auf dem Bild. Aber die Tatsache ist, dass wir alle sind mit der Fähigkeit geboren worden, Sachen zu sagen. Okay? Sachen zu erzählen, Wörter aus unserem Mund zu bringen. Und es gibt Kraft und es gibt auch Macht in diesen Wörtern, die wir sagen, die wir aussprechen. Und die können positiv sein, die können aber leider auch negativ sein. Und unsere Sprache hat Kraft, Leben zu geben. Oder? Hat aber auch Kraft, Leben zu nehmen. Wir können Leute ermutigen, wir können aber auch Leute runterbringen. Wir können heilen mit unseren Wörtern, Heilung bringen. Wir können aber auch Leute verletzen. Manchmal müssen wir die richtigen Sachen im richtigen Moment hören. Und manchmal müssen wir auch die Sachen im richtigen Moment, die richtigen Sachen, auch sagen. Und wir auch manchmal nicht machen. Das Problem ist aber, dass in unserer Gesellschaft heute Sachen wie kritisieren, lästern, lügen, motzen, jammern, nicht unbedingt als fehl am Platz, als falsch angeschaut wird. Sondern sie werden sogar erwartet von dir. Und sie werden sogar gefeiert von anderen Leuten. Und doch sind es auch die Sachen, die unsere Beziehungen können kaputt machen können. Die uns auch wegbringen können vom Plan von Gott für unser Leben. Und uns sogar können auch isolieren können. Wenn wir vor allem nicht wissen, wie wir mit der Kraft unserer Sprache umgehen. Unsere grosse Klappe kann uns Probleme bringen. Wir können aber auch unsere grosse Klappe brauchen, um Gnade und Wahrheit zu bringen. Wörter sind kraftvoll. Und in dieser Serie werden wir ein paar Themen anschauen, wie lästern, lügen, kritisieren. Aber heute starten wir mit dem Thema, wo ich glaube, jeder kann sich damit identifizieren. Und zwar das ist das Thema Motzen oder Jammern. Und ein paar jammern jetzt schon, weil sie wissen, oh, das Thema, das gefällt mir gar nicht. Aber dann ist die Predigt heute genau für dich. Und ich vermute, in jedem von uns liegt ein kleiner oder ein grosser Mötzeler, wo uns vielleicht immer wieder überrascht, wie fest, dass er unser Leben im Griff nehmen kann. Und wir glauben fest, dass diese Serie wirklich zu uns allen reden kann, in einer ganz persönlichen Art und Weise. Und uns kann helfen, in unserer Glaubensreise auch wirklich einen Schritt weiter zu kommen und wirklich wachsen in unserem Glauben. Amen. Ein zentraler Vers für die ganze Serie, das sagt Jesus, das ist in Matthäus 12, im Vers 34. Das sagt Jesus, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und ich werde kurz beten. Vater im Himmel, danke für die Gelegenheit, die du uns gibst, wieder als deine Church zusammenzukommen. Und Herr, danke, dass du einen Plan mit jedem Einzelnen von uns hast an dem Morgen. Und Vater, ich bitte einfach, dass du die Predigt brauchst heute Morgen. Dass du zu den Leuten redest, dass wir offen sind für alles, was du uns möchtest sagen. Sodass wir können wachsen im Glauben und ähnlicher sein wie du. So wie du möchtest, dass wir werden. Amen. 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 Kennt ihr die Tage, wo ihr am liebsten würdet lieber von vorne wieder anfangen? Oder ich hatte so einen Tag vor ein paar Wochen gehabt, wo man wirklich über jede Kleinigkeit fängt an zu motzen. Und an dem Tag bin ich nicht von der wunderschönen Melodie von meinem Wecker geweckt worden, sondern mit einem Schlag von meiner anderthalbjährigen Tochter direkt in mein linkes Auge. Und man sieht die Spuren noch, wenn du genau hinschaust. Also wirklich vom tiefen Schlaf zum tiefen Schmerz. Und sie hat nur spielen, hat meine Frau gesagt. Und auf jeden Fall sind wir an dem Morgen auch noch in eine Kinderkleiderbörse gegangen. Yep, das wird auch ein paar Mal im Jahr Teil von deinem Leben, wenn du Kind hast und du keine Lust hast, jede Woche Geld ausgeben für neue Kleider. Auf jeden Fall haben wir nichts gefunden. oder fast nichts gefunden für Zell und für unsere Tochter an dem Tag. Meine Frau hat eine andere Meinung gehabt. Sie hat gesagt, nein, komm, wir bleiben noch ein bisschen länger, wir finden sich etwas. Sie hat gesagt, nein, komm, wir gehen. Das bringt nichts. Komm, wir gehen. Und dann sind wir in die Stadt gegangen. Und wir haben ein paar Sachen müssen erledigen. Wir haben auch noch zum Coiffeur wollen. Weil das ist auch Teil vom Leben. Oder? Und dann bin ich zum Coiffeur von meinem Vertrauen gegangen. Und der war nicht rum an dem Tag. Und dann die zweite Person, die ich auch vertraue, weil es ist etwas ganz Persönliches, ist auch nicht rum. Sie sind in der Ferien. Und dann habe ich gedacht, okay, gut. Dann sind wir in einen Laden gegangen. Wir haben einen Gucci gehabt, wir haben etwas kaufen wollen, sind wir an der Kasse gewesen und die Frau an der Kasse sagt, ja, den Gucci können wir nicht brauchen. Der ist nur ab einem bestimmten Betrag gültig. Und das ist natürlich niemals gestanden auf dem Gucci. Und dann habe ich gedacht, hallo? Also jetzt längt es. Oder jetzt längt es wirklich. Geschlagen von meiner Tochter. Nicht gefunden für sie in dieser Kinderkleiderbörse. Der Coiffeur ist nicht da. Den Gucci kann ich nicht brauchen. Was passiert da, Gott? Was machst du, Gott? Bist du überhaupt da? Und als ob das nicht schon schwierig genug wäre, habe ich keinen Kaffee getrunken an dem Morgen. Aus anderen Gründen, die ich euch nicht erläutern kann. Aber ein Tag ohne Kaffee, oder ein Morgen ohne Kaffee, ist nicht einfach. Amen. Und ich war in keiner Stimmung, um ein gutes Gespräch zu führen. Ich konnte den ganzen Tag nicht geniessen. Dann habe ich einfach angefangen zu jammern und motzen über jede Kleinigkeit. Und das ist das, was wir Menschen machen. Oder? So, dass nicht nur ich einen schlechten Tag habe, sondern alle anderen in meinem Umfeld. Was für ein guter Christ bin ich. Und es hat noch geregnet an diesem Tag. Das Wi-Fi daheim war langsam. Es hat zu viele Leute in der Stadt, keinen Parkplatz und so weiter. Jammern, motzen. Und du lachst mich vielleicht aus. Und ich habe jetzt ein bisschen übertrieben. Aber innerlich bist du sicher mal in einer ähnlichen Situation gewesen wie ich. Oder? Ja. Vielleicht hast du sogar heute Morgen so eine Situation erlebt, bevor du in die Church gekommen bist. Vielleicht hast du gejammert, weil du eine Stunde weniger hast können schlafen. Eigentlich wissen wir, dass es einen anderen Weg gibt, oder? Dass es einen besseren Weg gibt. Aber wir lieben es, in dieser Badwanne vom Gejammer und vom Gemotzen zu baden. Weil es ist bequemer und es ist einfacher. Wir müssen uns nicht anstrengen. Es ist einfacher, als einfach aufstehen, dankbar zu sein und unsere Perspektive verändern und sagen, hey, komm, wir machen das Beste daraus. Oder? Und darum gehen wir in die Richtung vom Jammern und Motzen. Und auch in der Bibel gibt es ein Volk, wo sich immer wieder in so einer Situation begeben und sehr gerne auch gejammert hat. Und zwar, das ist das Volk Israel. Das ist das Volk, wo von Gott auch erwählt worden ist. Und wenn du die Geschichte von den Israeliten in der Bibel liest, dann wirst du sehen, dass das eine Geschichte voller Wunder und Zeichen war. Voller Momente, wo sie wirklich auf die Hilfe von Gott angewiesen sind, um überhaupt zu überleben. Und es gibt einen Moment in dieser Geschichte von Israel, wo ganz entscheidend ist, auch für unser heutiges Thema. Und der Kontext ganz, ganz, ganz kurz ist, dass Israel hunderte von Jahren in Gefangenschaft war, in Ägypten, sie waren Sklaven von den Ägyptern. Und das von Gott erwählte Volk, das mit Abraham, Isaac und Jakob angefangen hat, war in der Gefangenschaft. Und war am Boden zerstört. Sie haben Gott fast vergessen, fast verloren. Aber Gott hat sie nicht vergessen. Und so beruft Gott den Mose, um sein Volk von Ägypten zu befreien und das Volk in das verheißene Land zu bringen. Und das allein war eine Aktion voller Wunder, okay? Sie sind dann ans Rote Meer gekommen und das Rote Meer wird geteilt, sodass das ganze Volk von Israel durchlaufen kann. Die ganze Armee, die hinter war, wird ertrunken. Das war die stärkste Armee der Welt zu dieser Zeit. Ihr müsst euch das vorstellen. Und später in der Wüste hat Gott ihnen Brot geschenkt vom Himmel, Manna, Wasser aus den Felsen. Die Kleider der Israeliten sind nie kaputt gegangen. Und statt dankbar zu sein, haben die Israeliten immer wieder gemotzt und immer wieder gejammert, weil sie nicht das hatten, was sie gedacht haben, das müssen wir jetzt unbedingt haben. 2. Mose 14, 11 bis 12. Da steht, und sie sprachen zu Mose, die Israeliten haben zu Mose gesagt, gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen, denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Das ist mega krass, oder? Ich glaube, wenn wir jammern, dann sehen wir die Realität nicht unbedingt so, wie sie ist, sondern wir sehen es wirklich, wir werden fast blind. Und ich glaube, da beschreibt Israel nicht nur ihre eigene Geschichte, sondern Israel beschreibt die ganze Geschichte von der Menschheit. Wir alle haben etwas zu jammern. Sicher mal gehabt. Etwas zu motzen, zu meckern. Und ich persönlich denke, es wär besser, in Freiheit zu sterben, als in Gefangenschaft ein ganzes Leben lang zu leben und unterdrückt zu werden. Aber Mose bewahrt euch in dieser Situation eine richtige Haltung. Und er sagt etwas, wo vielleicht dich und mich zum Schweigen gebracht hätte, wenn wir dort gewesen wären. Und er sagt über das ganze Gejammer der Israeliten in 2. Mose 16, 8. Euer Murren richtet sich nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn. Euer Murren richtet sich nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn. Das ist so krass, oder? Stell dir vor, jedes Mal, wo du motzisch über dieses Büchermüsli, wo zu warm ist, oder weil es Stau gibt auf der Autobahn, wenn du schon sowieso weißt, dass es immer Stau gibt, jedes Mal, wenn es regnet, jedes Mal, dass du nass wirst, stell dir vor, du motzisch eigentlich gegen Gott. Du motzisch gegen Gott. Denk nicht, dass du das machst nur für dich, weil es dir gut tut, oder für ein paar andere, wo gerade neben dir sind in deiner Umgebung, sondern was wir wirklich machen, ist, wir jammern gegen Gott. Okay, wir jammern gegen Gott. Wir jammern gegen ihn. Und etwas müssen wir hier ganz, ganz gut verstehen, Church. Und zwar, dass unser Jammern offenbart den Zustand von unserem Herz. Aus deinem Mund kommt das raus, was in deinem Herz tief innen ist. Das sagt Jesus in Matthäus 12. Die Realität von deinem Innenleben dominiert die Realität von deinem Umfeld, von deinem Aussenleben. Also wenn wir motzen, motzen wir gegen Gott. Hey Gott, was meinst du eigentlich? Ich kann das nicht akzeptieren. Ich kann nicht glauben, dass du das machst, was du gerade tust und zulässt, Gott. Das geht's gar nicht. Gott, du bist nicht gut. Wir motzen gegen Gott, nicht gegen Menschen oder gegen Umstände. Okay? Meine Frage an dich heute Morgen ist einfach, über was motzest du am meisten? Über was motzest du am meisten? Das ist keine einfache Frage, weil es ist so verdeckt. Okay, an dem Tag, wo ich voll am Jammern war, hat meine Frau müssen sagen, hey, jetzt längst, Werner, jetzt, du motzest schon die ganze Zeit. Und ich sagte, was, wirklich? Schon? Okay. Ich habe manchmal brauchst du jemanden, der dir sagt, hey, hör auf damit. Okay, hör auf damit. Über was motzest du am meisten? Einige jammern, weil sie nicht verheiratet sind. Und wenn sie dann verheiratet sind, dann jammern sie gegen die Frau oder gegen den Mann. Andere ist das Thema Finanzen ein Grund zum Jammern. Oder die Wohnung, die zu klein ist. Der Chef, der ein Tyrann ist. Oder die Meetings die im Geschäft, die so lang sind und so langweilig sind. Und es kann auch etwas Kleines sein, wie das Wetter. Das Wetter hat nichts dafür. Es hat schon lange müssen Frühling werden und es hat noch geschneit in dieser Woche. Das langsame Wi-Fi in deiner Wohnung, in deinem Haus. Es gibt nichts Neues auf Netflix. Und du denkst, du hast einen logischen Grund, oder? Zum Jammern. Und es ist dein Recht, das zu machen. Und du glaubst voll und ganz, dass es dir gut tut. Weil du das liebst. Du liebst es, im Gejammer, im Gemotzen zu baden. Aber in all dem, ich hoffe, du verstehst Folgendes heute Morgen. Das Problem ist nicht das Wetter. Okay? Das Problem ist nicht dein Internetanbieter, der so langsam ist. Und auch nicht Netflix, der noch schneller und noch mehr Serien produzieren soll. Das Problem ist, dass unsere Augen nicht mehr auf Gottes Güte fokussiert sind, sondern auf uns selber. Okay? Unsere Augen sind nicht mehr auf alles Gute, was Gott uns zeigen will, fokussiert, sondern auf uns selber. Wir sind im Zentrum. Wir sehen nicht, wie gut Gott ist, sondern wie schlecht das wir und unsere Umstände sind. Wir sehen nicht alles Gute, was Gott uns gibt und anbietet, sondern wir sehen und wir wollen sehen, wie schlecht dass es uns angeblich geht. Und Church, wir haben einen grossen Befürworter für unser Leben. Okay? Er ist für dich, er ist mit dir, für immer, für alle Zeit. Er möchte durch dich wirken. Er ist Gott, dein Vater. Er liebt dich. Und er ist ein guter Gott. Amen. Aber wir haben auch einen Feind, einen Gegenspieler, der versucht, unseren Blick von der Güte von Gott weg auf uns selber zu richten. Und immer, wenn wir unseren Blick auf uns selber richten, immer, wenn wir im Zentrum sind, dann wird es schwierig. Und das sehen wir auch in der ganzen Geschichte von Israel in der Bibel, vom Volk Israel. Es führt immer zu einem Zustand vom unendlichen Jammern. Es hört nicht auf. Nie. Und das Problem ist nicht, was du denkst, dass dein Problem ist. Es ist nicht das Äußerliche. Es ist nicht das, was passiert in deiner Welt. Sondern das Problem befindet sich in dir selber. Und zwar in deinem Herz. Das ist das, was Jesus sagt. Und ich möchte mit euch heute Morgen ein paar Punkte aus dem Leben vom Apostel Paulus anschauen. Und wir haben vor ein paar Wochen als Teil von der Serie Next You ein bisschen von seinem Leben gehört und gesehen. Und vor allem haben wir gesehen, dass wenn es jemand in der Geschichte der Menschheit gegeben hat, der das ganze Recht auf dieser Welt hatte, zu jammern, dann war es sicher der Paulus. Er war von Gott berufen, das Evangelium nicht nur den Juden zu bringen, sondern den Nicht-Juden. Sein Traum war es immer, auf Rom zu gehen, in die Hauptstadt des römischen Königreichs. Das einflussreichste Königreich zu seiner Zeit. Und er hat nicht auf Rom wollen, um Tourismus zu machen und fein essen, sondern zum Predigen. Er hat dort wollen, die obere Schicht von Rom beeinflussen, um wirklich eine Chance zu haben, auch von dort aus das ganze Evangelium in das ganze Königreich können bringen, Gottes Wort können überall predigen. Auf jeden Fall, er schafft es auf Rom. Er findet sich in Rom nicht aber als Prediger, sondern als Gefangener. Und er findet sich in Hausarrest, 2 Jahre gekettet an römische Soldaten, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und er erwartet seine mögliche Hinrichtung. Ich glaube, das ist genug Grund zum Jammern. Oder? Ich glaube, an seiner Stelle hätten wir die meisten von uns heute Morgen hätten wirklich wahrscheinlich direkt gegen Gott gemotzt. Hey, ich diene dir, Gott, ich mache nur etwas für dich, für dein Reich, ich werde etwas machen für dich. Das ist nicht fair. Warum tust du mir das an? Ich bin doch immer treu zu dir. Ich habe einen Schiffbruch erlitten. Ich bin geschlagen worden, gefoltert worden, von einer Schlange gebissen. Ich wollte dir nur dienen. Und jetzt bin ich hier in Rom. Der Boden ist hart, es ist zu kalt. Das Essen ist schlecht. Ich bin nicht frei. Ich bin gekettet an römische Soldaten, die vielleicht stinken. Und ich werde wahrscheinlich jetzt dann umgebracht werden. So würde ich motzen. So würde ich das erklären. Aber nicht der Paulus. Der Paulus, statt jammern und motzen, er schreibt Folgendes. Und das ist wirklich ganz krass. An dieser Stelle war er schon 2 Jahre in Gefangenschaft. Sein Leben geht an ihm vorbei. Und das kommt aus seinem Mund im Philipper 2, 14 bis 15. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines vertretenen und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet, als Lichter der Welt. Tut alles ohne Motzen und Jammern. Wow. Das Wort im Griechischen für Bedenken ist nicht unbedingt Zweifeln, sondern Streiten. Okay, Streiten und Hinterfragen. Das ist das, was es bedeutet. Wenn wir motzen, dann fangen wir an, andere zu hinterfragen, Situationen zu hinterfragen. Warum ist das passiert? Das ist doch schlecht. Und das kann zu Streit führen. Es ist nicht das logisch, das ideologische Bedenken gemeint, sondern der Zweifel an Menschen, der sagt, hey, du bist nicht gut. Das, was du gemacht hast, das ist nicht gut. Und der Paulus sagt, hey, mach das nicht. Okay? Lass das auf die Seite hinter dir. Und mach alles ohne Motzen und Jammern. Das ist keine einfache Aufgabe. Aber es gibt ein Versprechen auch da in diesem Vers. Und zwar, wir werden so ein makelloses Leben führen, dass andere werden sehen und merken, wow, an dieser Person liegt etwas anderes. In dieser Person ist etwas anderes, was ich noch nie gesehen habe. Es geht etwas anderes ab im Leben dieser Person. Stell dir vor, einen Arbeitsplatz ohne Jammern gegen den Chef. Gibt es das überhaupt? Stell dir vor, eine Schule, wo niemand motzt über Hausaufgaben, über die Lehrer und die Schulleitung. Eine Church ohne Meckern. Eine Church ohne Jammern. Gegen was auch immer, das doch kann gemotzt werden. Ich glaube, alles ist anders. Ich will in einer Atmosphäre sein, wo nicht gejammert wird. Weil so eine Atmosphäre ist attraktiv, es ist nicht abstoßend, es ist absichtsvoll, es ist nicht am Zufall überlassen. Sondern es ist klar und es ist, ich will, ich möchte. Es ist mein Wunsch, in so einer Atmosphäre zu leben. Und es steht auch, wir werden wie leichter sein in unserer Gesellschaft. Und der Paulus hat das gewusst und er hat das auch geübt. Es gibt aber auch, es gibt viele geistliche Gründe, warum das wir nicht sollen jammern. Aber es gibt auch ganz, ganz praktische Gründe. Okay? Warum das es für Menschen nicht gut ist, zu jammern. Der Travis Bradbury heißt er. Das ist ein Psychologe. Psychologe spezialisiert auf emotionale Intelligenz. Er hat den Bestseller geschrieben, Emotional Intelligence 2.0. Er hat über das Gejammer und Gemotze von der Menschheit viel recherchiert und studiert. Und vor allem, was passiert in unserem Hirn, wenn wir motzen. Und er sagt, hey, wiederholtes Jammern konditioniert dein Hirn, um mehr zu jammern. Okay? Das heisst, je negativer das du bist, desto mehr wird unser Hirn bereit sein, weiterhin negativ zu sein. Und wird wollen, negativer werden. Und da geht es nicht darum, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Da geht es wirklich darum, um die Wirkung von unserer Sprache. Und unsere Sprache hat Kraft, sogar unser Hirn zu verändern. Wie krass ist das? Motzen und Jammern haben eine zerstörerische Wirkung in unserem Hirn, in unseren Gedanken. Und von unseren Gedanken fließt alles aus. Unsere Handlungen, unser Verhalten. Der Dr. Bradbury redet auch vom Konzept von Bestätigungsfehler. Confirmation Bias auf Englisch heisst das. Das heisst, wenn du erwartest, dass etwas schlecht wird, dann ist dein Hirn so konditioniert, dass du das sowieso als Hirn, als schlecht wirst einstufen. Es kommt nicht darauf an, wie gut das Erlebnis ist. Du hast dein Hirn schon konditioniert, dass das, was du willst erleben, schlecht ist. Zum Beispiel, wenn eine Frau sagt, hey, alle Männer sind Losers. Okay? Oder ein Mann, der sagt, hey, alle Frauen werden nur mit meinen Gefühlen spielen. Dann hast du schon eine vorgefasste Meinung über alle Männer, über alle Frauen. Und wenn du ein Date hast, dann wird das bestätigt werden. Bevor du sogar das Date hast. Okay? Du hast dein Hirn schon konditioniert für das. Und das ist das Problem mit den Israeliten. Sie sind negativ gewesen, wo sie in Gefangenschaft gewesen sind. Sie sind negativ gewesen, wo sie frei gewesen sind. Ihr Hirn ist so trainiert gewesen, einfach noch negativer zu werden. Und das ist eine unglaublich gefährliche Art und Weise zu leben. Und so viele Leute leben heutzutage mit der Haltung. Und ich weiss nicht, was du meinst, aber ich möchte nicht alles Schlechte sehen in dieser Welt. Es gibt schon genug Schlechtes. Ich möchte nicht noch mehr Schlechtes sehen in dieser Welt. Sondern ich möchte mein Hirn trainieren, das Gute zu sehen, wo mir Hoffnung gibt. Wo angenehm ist, wo gut ist. Ich möchte mich fokussieren auf das, wo Gott für mich parat hat, wo nur gut kann sein. Und ich sage bewusst trainieren, weil das passiert nicht per Zufall. Es passiert durch bewusste Entscheidungen, wo du jeden Tag musst treffen musst. Ich kenne einen Pastor, der sagt, er muss wirklich mit dem Thema vom Jammern kämpfen. Okay? Und er muss aufpassen. Und darum findet er immer 10 Sachen am Tag, wo er kann Gott dankbar sein. Nur um sein Hirn zu trainieren, positiver zu werden. Und er macht das jeden Tag. Ich bin dankbar für das. Ich bin dankbar, dass ich kann überhaupt das Morgen nehmen kann. Dass ich überhaupt eine Wohnung habe. Dass ich das und das habe. Und du findest 10 Sachen. Und so trainierst du auch dein Hirn, dankbar zu werden, positiver zu werden. Wie hat es aber der Paulus geschafft? Und ich glaube, wenn er heute Morgen da wäre, da auf der Bühne, als unser Gastredner, oder wenn wir ein Interview mit dem Paulus würden machen, ich glaube, er würde sagen, hey, Leute, ich habe 2 Strategien gesehen. Das ist das, was der Paulus würde sagen. Okay, und ich möchte die, die zwei Strategien ein bisschen erklären. Und das ist wie der Kern von dieser Message heute Morgen. Die erste Strategie ist, hey, wenn es Sachen gibt, wenn es Umstände gibt, wenn es Situationen gibt in deinem Leben, die negativ sind, und wenn du sie kannst verändern kannst, dann veränder sie. Dann mach etwas. Wenn du deine Umstände kannst verändern, dann mach's. Bring Veränderung in dein Leben hinein. Wenn du merkst, dass etwas nicht stimmt, du kannst nicht einfach so tun, als ob das Zeug, das dich stört, nicht dort wäre. Wenn du weißt, es ist nicht okay, hey, mach etwas dagegen. Es ist bequemer zu motzen und nichts unternehmen. Die Schuld den anderen zu geben. Jammern. Ja, die haben es nicht gebracht. Aber wenn du etwas kannst machen, dann verändert das. Wenn du die Kraft hast, das zu machen, der Nehemia im Alten Testament hat gesehen, dass die Mauern von der Stadt Jerusalem völlig zerstört waren. Er war wirklich nicht happy. Er ist aber nicht ins Gejammer baden. Er hat nicht gesagt, oh, wer hat das gemacht? Wer ist schuld gewesen? Oh, jetzt werden wir alle sterben. Oh, das geht. Warum haben die anderen das nicht? Oh nein, das geht nicht. Bla bla bla. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, hey, ich habe jetzt die Wahl und ich werde jetzt die Mauern von dieser Stadt wieder aufbauen. Wenn es etwas gibt, wo du kannst verändern in deinem Leben, dann mach das. Okay? Nicht so wie die Leute auf Social Media, die Trolls, die immer wieder kommentieren, oh, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Oh, schlechte, böse Emoticons kommentieren, bla bla bla. Hey, das bringt überhaupt nichts. Steh auf, mach etwas, statt motzen. Okay? Es gibt auch kleine Sachen, die du machen kannst. Das ist das, was ich mache zum Beispiel. Wenn ich merke, es geht mir nicht gut und ich tendiere an diesem Tag, negativer zu denken, dann ist es vielleicht, weil ich nicht genug Wasser getrunken habe. Vielleicht brauche ich ein bisschen Zucker. Vielleicht brauche ich einen Kaffee. Kennt ihr den Spruch, sorry for what I said when I was hungry? Oder sorry für was ich gesagt habe, als ich hungrig war. Das bin ich manchmal. Dann muss ich etwas essen. Es gibt auch kleine Sachen, wo du kannst machen, wo dir können helfen, deine Umstände zu verändern. Und die zweite Strategie, die Paulus würde sagen, ist, hey, wenn du deine Umstände nicht kannst verändern, dann verändere deine Perspektive. Wenn du etwas kannst machen, dann mach's. Aber wenn du die Umstände aus irgendwelchen Gründen nicht kannst verändern, dann brauchst du eine neue Perspektive. Verändere das, was du über die Umstände sagst, was du über die Umstände denkst. Verändert das, was du in diesen Umständen siehst, sogar. In Philipper 2, Vers 17, sagt Paulus, wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte, in anderer Übersetzung sagt, selbst wenn ich als Trankopfer ausgegossen werden sollte, vielleicht hörst du so Trankopfer über ein Opfer, über einen priesterlichen Dienst und so weiter. Und du fragst dich, was ist das überhaupt? Ich glaube, das können wir nicht so einfach verstehen. Aber die Church in Philippi, die haben ganz genau gewusst, was der Paulus gesagt hat. Und das ist, es geht um die jüdische Kultur von den Priestern. Der Priester von den Juden wird ein Opfer bringen. Und für das wird er ein Feuer machen, ein Holz, mit Holz. Und er würde dann ein Tier draufgehen, meistens ein Lamm. Okay? Und dann würde das Feuer aufsteigen, als Anbetung für Gott, so steht es im Alten Testament. Nachher würde der Priester den kostbarsten Wein über einem Lamm ausgießen, wo sie finden könnten. Manchmal auch Honig, aber es war vor allem Wein. Und dann würde es ausgießen. Über einem Lamm, über einem Feuer. Und was passiert, wenn du Alkohol auf Feuer draufgehst? Psch! Oder? Und dann kommt Rauch rauf. Und die Bibel sagt, das Alte Testament sagt, das ist die höchste Form von Anbetung. Wenn der Rauch wird aufsteigen zu Gott. Als Form von Anbetung, von Worship. Wie cool ist das? Der Paulus sagt, selbst wenn ich als Trankopfer, selbst wenn ich der Wein bin, der dort ausgegossen wird,
ich werde mich freuen. Selbst wenn ich ein Opfer bin. Und statt zu motzen, zu jammern, hat der Paulus wollen leben in Dankbarkeit und Worship. Er hat ein Leben von Worship wollen haben. Und warum wissen wir das? Ich glaube, etwas müssen wir hier ganz gut verstehen. Und er nimmt nicht Bezug auf ein Opfer, das einfach einmal gemacht wird. Okay? Und dann ist es tot. Sondern er braucht, und ein bisschen Grammatik heute Morgen, er braucht das passive Präsens in diesem Satz im Griechischen. Und er sagt, es ist nicht etwas, das einmal passiert, sondern es ist etwas, das ständig passiert. Wo jeden Tag passiert. Jeden Moment. Woche für Woche. Monat für Monat. Jahr für Jahr. Als Trankopfer ausgossen. Das heisst, er meint einen Lebensstil. Er meint einen Lebensstil. Er meint nicht etwas, das einfach einmal passiert und dann ist fertig, sondern einen Lebensstil von Worship. Lebensstil von Anbetung gegenüber Gott, statt ein Lebensstil von Negativität, vom Motzen und vom Jammern. Dann ist aber die Frage, hey, wie hätte Paulus trotz allen Umständen in seinem Leben können einen Lebensstil von Worship können entwickeln? Wie hätte Paulus können ohne Jammer und Gemotzen leben? Wie Gott das? Die Antwort liegt in seiner Perspektive. Paulus hat sich selber nicht gesehen als Zentrum der ganzen Welt. Er hat sich selber nicht gesehen als Zentrum der Geschichte. Er hat eine andere Perspektive gehabt. Wenn du die Umstände kannst verändern in deinem Leben, dann veränder etwas in deinem Leben. Wenn du aber das nicht kannst machen, dann brauchst du eine neue Perspektive. Und das hat der Paulus gewusst. Und sein eigenes Leben war nicht im Zentrum, sondern Jesus war im Zentrum von seinem Leben. Und das ist der Schlüssel heute Morgen. Du bist leider nicht im Zentrum von der ganzen Welt. Es gibt jemand anderes, der könnte im Zentrum sein von deinem Leben. Sein Name ist Jesus. Und wenn wir Jesus im Zentrum haben, in unserem Leben, dann wird alles anders. Dann haben wir sowieso eine neue Perspektive. Wir haben vor ein paar Wochen die Stelle gesehen, im Philipper 1, 12 bis 14, wo der Paulus der Philipper sagt, hey, ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, das, was mir alles passiert ist, das, was die Leute mir angetan haben, alles Schlechte, was mir passiert ist, das, was mit mir geschehen ist, hat die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert. Es hat sogar noch geholfen. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Die Leute sind noch mutiger. Sie haben keine Angst gehabt, das Evangelium zu predigen. Der Paulus motzt nicht, sondern er verändert seine Perspektive. Und er sagt, hey, ihr habt keine Ahnung, Leute, wie Gott mich hier im Gefängnis braucht. Quasi, hey, ich bin so dankbar, dass ich hier bin. Weil ich weiss, es gibt keinen anderen Ort, wo mich Gott noch mehr wird brauchen würde, als gerade jetzt, an dieser Stelle, hier in Rom. Das war nicht der Plan von Paulus. Das hat wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, seiner Vorstellung nicht entsprochen. Das ist, dass er im Gefängnis wird landen. Aber er hat seine Umstände nicht verändern. Er hat es gewusst, hey, ich kann sowieso nichts machen. Also hat er seine Perspektive geändert. Er hat gewusst, Gott wirkt all diese Sachen zum Guten für die, die ihn lieben und berufen sind durch seine Kraft. Und weil das Herz von Paulus voller Dankbarkeit war gegenüber Gott, ist eben das aus seinem Mund rausgekommen. Ist das, was sein Leben geprägt hat. Vielleicht hat Leonie auf die Bühne kommen. Und wenn du deine Umstände kannst verändern kannst, hey, bitte mach das. Okay? Jammer nicht über die Sache. Aber wenn du das nicht kannst machen, dann veränder deine Perspektive. Schau auf das. Schau nicht auf das, was dir fehlt, sondern schau auf das, was du hast. Und red nicht über das, was Gott noch nicht gemacht hat, sondern red über das, was Gott schon gemacht hat. Und es gibt Sachen in deinem Leben, wo du kannst merken, hey, da habe ich das mit Gott erlebt. Das habe ich mit Gott erlebt. Das und das. Und Gott ist gut in meinem Leben. Und er ist immer schon gut gewesen in meinem Leben. Schau auf das. Und schau nicht auf das, was du denkst, Gott sollte noch machen in deinem Leben, sondern sei dankbar für das, was du schon erlebt hast mit ihm. Und ich weiss nicht, wo du stehst heute, aber es kann sein, dass du nicht an dem Ort bist, wo du so gerne würdest wollen sein. Und es kann sein, dass du durch verschiedene Umstände in deinem Leben an einen Ort gelangen bist, wo du dich sogar fragst, hey, ist Gott da? Überhaupt. Und das Beste, was du kannst machen in so einer Situation ist, nicht mehr zu hinterfragen oder jammern oder motzen, sondern realisieren, dass Gott immer noch einen Plan und eine Absicht mit deinem Leben hat, auch in dieser Situation. Und vielleicht ist es nicht das, was du dir vorgestellt hast. Es sieht nicht so aus, wie du es geträumt hast. Du hättest es vielleicht sogar auf keinen Fall gewählt, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest, aber hey, es ist einfach so. Und das heisst nicht, dass Gott dich gerade in diesen Umständen nicht kann brauchen. Vielleicht sieht es nicht so aus, wie du es so gerne würdest wollen. Aber es heisst nicht, dass Gott seine Güte durch die Umstände nicht kann durchbringen. Gott ist gut. Und seine Güte besteht für immer und ewig. Amen. Trotz allem, was in unserem Leben passieren könnte. Es kann sein, dass Sachen passiert sind in deinem Leben, die dazu geführt haben, dass du praktisch einen Lebensstil von Negativität entwickelt hast. Und Undankbarkeit. Und du wirst immer wieder überrascht, wie oft dass du über Sachen motzest, die eigentlich völlig irrelevant sind. Die überhaupt nicht wichtig sind. Aber ich glaube, tief in dir weißt du, das Problem ist nicht in den Umständen. Das Problem ist in dir drin. Ist in mir drin. Wenn du das sagst, hey, dann ist, glaube die Zeit gekommen, um deine Perspektive zu verändern. Ich glaube, wir könnten alle aufstehen zum Schluss. Weil du kannst glauben, dass du gerade jetzt die schlimmste Zeit von deinem Leben durchgehst. Und das kann gut sein, dass das die schlimmste Zeit von deinem Leben ist. Aber du kannst auch Gott suchen in dieser Situation und sehen, wie viel Gutes das Gott kann machen durch diese Situation und daraus kann entstehen. Und es kann sein, dass Gott die Umstände braucht, damit du näher zu ihm kommst. Damit er dir noch mehr von dem grossartigen Plan kann zeigen kann, den er für dich vorbereitet hat. Und hey, vielleicht in ein paar Monaten, in ein paar Jahren merkst du, dass du sogar anderen kannst helfen, weil du nicht aufgegeben hast. Weil du gelernt hast, nicht zu jammern, sondern dich auf das fokussieren, was Gott in deinem Leben schon gemacht hat. Und das Gute in jeder Situation suchen. Der David im Alten Testament sagt es so, im Psalm 103, 2-5. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er vergibt dir all deine Schuld und heilt alle deine Krankheiten. Er rettet dich mitten aus Todesgefahr, krönt dich mit Güte und Erbarmen. Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes, überreich bist du. Beschenkt. Hey, wie stark ist das? Wenn du Gott als Zentrum von deinem Leben hast, dann hast du keine Chance, als nur seine Güte zu sehen in deinem Leben. Wenn du sagst, hey, ich möchte das üben, ich möchte Gott dankbar sein, ich möchte nicht mehr jammern und motzen und ich möchte meinen Gott loben und preisen. Meine Seele soll Gott loben und preisen, weil ich weiß, wie gut das er ist. Hey, wenn du sagst, du willst nicht mehr in Undankbarkeit leben, sondern deine Perspektive verändern, dann werde ich für dich beten heute Morgen. Vielleicht kannst du einfach deine Hand ausstrecken und wir können unsere Augen zumachen. Vielleicht, wenn du da bist und du denkst, hey, es gibt etwas an Undankbarkeit in mir. Ich bin manchmal negativ und ich kann mir nicht erklären, warum dass ich über die kleinsten Sachen in meinem Leben kann noch von motzen und jammern kann. Dann werde ich für dich heute Morgen beten. Ich glaube, das Gebet brauchen wir alle. Vater, danke. Vater, danke, dass es überhaupt Sachen gibt, wo wir dankbar sein können. Weil du ein guter Gott bist. Und nur schon die Tatsache, dass du gut bist, ist genug für uns. Herr, danke, dass du unser Herz kannst schützen, dass du unser Herz kannst heilen und mit Gutem füllen, dass wirklich nur das aus unserem Mund rauskommt. Und Vater, ich bitte für jede Person, die in diesem Raum ist und sagt, hey, ich möchte eine Veränderung in meiner Perspektive. Für jede Person, dass du jeder Person wirklich Hoffnung gibst. Dass du jeder Person zeigst, hey, es gibt gute Sachen in deinem Leben. Es ist nicht alles schlecht in deinem Leben. Und es gibt Hoffnung für dein Leben. Amen. Hey, bleiben wir doch in dieser Haltung für einen kurzen Moment. Machen wir unsere Augen zu. Wir wollen eine Atmosphäre eine Privatsphäre kreieren. Und ich glaube, es kann sein, dass du heute Morgen zum ersten Mal in deinem Leben hörst, dass du überhaupt kannst sagen, preise den Herrn meine Seele. Dass du überhaupt kannst sagen, hey, ich preise meinen Gott, ich lobe meinen Gott. Ich preise meinen Gott. Und du möchtest zum ersten Mal Jesus in deinem Zentrum, im Zentrum von deinem Leben platzieren. Weil du heute gehört hast, dass er ein guter Gott ist, dass er dich nicht verurteilt. Und er vergibt dir. Er heilt dich. Er krönt dich. Er gibt dir Gutes im Überfluss. Und er rettet dich. Und das ist unser Gott und er ist gut. Kennst du ihn persönlich? Kennst du Gott persönlich? Kennst du Jesus persönlich? Gott, der Vater, hat seinen Sohn Jesus ans Kreuz geschickt. Jesus ist gestorben am Kreuz für unsere Sünden, für unsere Fehler. Und das ganze Gewicht von dem hat er getragen am Kreuz. Aber er ist nicht am Kreuz geblieben. Am dritten Tag ist er auferstanden. Und er hat den Tod besiegt durch die Kraft vom Heiligen Geist. Das ist übrigens das, was wir nächste Woche feiern, an Ostern. Dass Gott lebt, dass Gott nicht tot ist, dass Gott nicht am Kreuz ist, sondern dass er lebt und dass er immer noch heutzutage am Wirken ist. Und wir dürfen in dieser Kraft leben. Und darum können wir auch das ewige Leben empfangen und seine Vergebung empfangen, die unverdient ist. Das heisst Gnade. Wir haben es heute Morgen gesungen. Gnade und Gnade. Das ist Gnade. Und der Gott möchte dir zeigen, dass du deine Perspektive kannst ändern. Hey, wenn du heute Morgen da bist, du möchtest etwas in dieser Beziehung mit Gott ändern, vielleicht hast du das schon mal gemacht, vielleicht bist du unterwegs mit Gott gewesen, aber durch Umstände in deinem Leben bist du vielleicht ein bisschen weg von dem Track gekommen. Wenn du sagst, hey, ich möchte zum ersten Mal, zum zweiten, zum dritten Mal mit Gott, gibt es keine letzte Chance. Wenn du das sagst, dann werde ich dich einfach in ein paar Sekunden bitten, dass du deine Hand aufhebst. Als Zeichen, dass du ein neues Leben mit Gott möchtest anfangen. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres, als ein Leben voller Dankbarkeit zu leben. Ein Leben mit einer neuen Perspektive. Das heisst nicht, ein Leben ohne Probleme, ohne Situationen, wo wir könnten motzen und jammern. Aber es heisst, ein Leben voller Hoffnung mit einer neuen Perspektive. Es heisst, einen neuen Anfang. Wenn du das bist heute Morgen, dann kannst du jetzt gerade deine Hand aufheben. Einfach als Zeichen, ja, ich habe deine Hand gesehen. Danke, ich habe deine Hand gesehen da hinten. Danke, ich habe deine Hand gesehen. Wenn du das bist heute Morgen, du möchtest eine Entscheidung treffen, die dein Leben könnte verändern für immer, dann kannst du das machen. Jetzt hörst du noch jemanden in diesem Raum. Amen. Ich habe deine Hand gesehen. Vater im Himmel, danke für die Leute, die sich heute Morgen entschieden haben. Vater, danke für den Mut von diesen Leuten. Danke, Herr, dass du ihnen wirst zeigen, dass du ein guter Gott bist, dass du sie nicht verurteilen, sondern dass du sie liebst. Dass du sie schon immer geliebt hast und dass du sie immer wirst lieben. Amen. Können wir jetzt zusammen als Church beten und ich kann vorbeten und ich bitte euch vor allem die Leute, die sich entschieden haben, wirklich laut nachzubeten. Okay? Machen wir das als Church zusammen. Jesus, ich komme vor dir heute Morgen. Und ich gebe zu, dass ich dich brauche. Ich öffne mein Leben und ich bitte dich, dass du reinkommst. Danke, dass du mich von jeder Schuld befreit hast. Sei mein Herr und sei mein Retter. Ich treffe die Entscheidung heute Morgen, dir für den Rest von meinem Leben nachzufolgen. Und im Namen von Jesus bete ich. Amen, amen.